Spannend, informativ und kurzweilig. Hier sind eure Vögel-News, präsentiert von Vogelstimmen, dem Podcast für Vogelbegeisterte.
Herzlich willkommen zu Vogelstimmen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Ich bin Dr. Nina Krüger und ich begrüße zur heutigen News-Folge bei mir wie immer Fabian Kaschinski. Hallo Fabian.
Hallo.
Wir wollen uns heute wieder die neuesten Neuigkeiten aus der Welt der Vögel erzählen, und zwar nicht nur uns, sondern auch unseren Hörerinnen und Hörern. Wie immer haben wir hoffentlich Neues, Spannendes, Interessantes und Informatives für Sie dabei. Also bleiben Sie dran und hören Sie mal rein, was wir Ihnen zu erzählen haben. Alle unsere Nachrichten finden Sie natürlich auch in unserem aktuellen Magazin. Das erscheint, Fabian, wann erscheint das nochmal?
Am 2. Dezember.
Genau, das erscheint am 2. Dezember, also genau einen Tag, nachdem diese Podcast-Episode online geht, an einem Dienstag. Und wie gesagt, Sie finden alle aktuellen Meldungen natürlich auch in unserem aktuellen Heft und auch noch viele weitere spannende Informationen, nicht nur News, obwohl die Knaller-News in dieser Ausgabe der 1/2026 die Wahl des Vogels des Jahres 2026 ist. Das ist nämlich das Rebhuhn, das stellen wir nochmal ganz ausführlich vor. Und in unserer Podcast-Episode, die am 1.11. online gegangen ist, da erfahren Sie auch noch viele weitere Informationen zum Rebhuhn. Sie können sich auch in der Zukunft noch auf eine weitere Folge über das Rebhuhn und insbesondere über das Rebhuhn-Auswilderungsprojekt freuen. Jetzt wollen wir aber erstmal zu den Nachrichten kommen. Erstmal kündige ich noch was anderes an. Oh, das fällt mir jetzt gerade ein. Wir kommen ja gerade von unserer alljährlichen Redaktionssitzung, der Fabian und ich, die wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen abgehalten haben und vielen unserer geschätzten Autoren und Fachberater. Und wir haben eine Neuerung für Sie, die wir jetzt noch nicht verraten, auf die Sie sich aber im neuen Jahr freuen können. Jetzt aber fangen wir nach dreifacher Ankündigung, alle guten Dinge sind drei, endlich mit unseren tatsächlichen Nachrichten an. Und da würde ich jetzt gleich, Fabian, mal mit einer nicht so schönen Nachricht anfangen und beginnen. Das haben wahrscheinlich viele von Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, auch schon mitbekommen. Die Vogelgrippe wütet wieder und zieht momentan über ganz Deutschland und ganz Europa hinweg. Nachdem der Sommer 2025 ja erfreulicherweise kaum mit Meldungen von sich reden gemacht hat über die Vogelgrippe, ganz im Gegensatz zu den Nachrichten in den Sommern 2023 und 2024, ist das in diesem Jahr im Sommer doch sehr verhalten geblieben, glücklicherweise. Vor allen Dingen wurden die großen Seevogelkolonien, die es in den Jahren zuvor ja ganz gravierend erwischt hatte, verschont. Dafür scheint es in diesem Jahr die Kraniche ganz besonders zu treffen. Mancherorts wird gar von vom Himmel fallenden Kranichen berichtet. Inwieweit das stimmt, können wir nicht nachvollziehen. Was aber in jedem Falle stimmt, ist, dass es in vielen Landstrichen zu Funden von toten, kranken und geschwächten Kranichen gekommen ist. In diesem Jahr sind diese zumindest auf den Zugrouten über Deutschland ganz besonders betroffen. Wasservögel scheint es hingegen nach Meldungen des RKI weitgehend zu verschonen. Das heißt zwar, dass sie keine Krankheitssymptome zeigen, weil viele Altvögel durch die Seuchengeschehen in den vergangenen Jahren immun zu sein scheinen, aber sie können nichtsdestotrotz das Virus weiter verbreiten. Deswegen ist es ganz besonders wichtig, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, wo Sie kranke und geschwächte oder gar tote Vögel beobachten oder auffinden, melden Sie diese bei den zuständigen Veterinärämtern, fassen Sie sie nach Möglichkeit nicht an, wechseln Sie Ihr Schuhwerk, wenn Sie in die Nähe von Geflügel oder anderen Vögeln gehen, säubern Sie Ihre Schuhe und Ihre Kleidung und halten Sie sich ganz unbedingt an Betretungsverbote. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da eben nicht noch zu weiterer Unruhe, soll man ja sowieso nicht und ist ja auch sowieso nicht gestattet, dass man rastende und ruhende Vögel beunruhigt. Aber jetzt ist es nochmal ganz besonders wichtig, dass man sich an solche Vorgaben hält. Wir halten Sie hier und im Magazin natürlich auf dem Laufenden, wie sich die weitere Vogelgrippesaison entwickelt. Wir hoffen alle, dass das Ganze ein schnelles Ende nimmt. Aber große Hoffnung haben wir da leider momentan nicht. erfahrungsgemäß zieht es sich bis ins zeitige Frühjahr hinein und dann nimmt es hoffentlich wieder ab. Also zu Beginn schon mal eine nicht so positive Meldung. Fabian, was hast du uns denn zu berichten?
Naja, die Vogelgrippe scheint ja ziemlich heimtückisch zu sein und ich habe tatsächlich auch was ziemlich heimtückisch ist, nämlich Fledermäuse. Wusstest du, dass die tatsächlich kleine Singvögel fressen?
Das ist mir bis jetzt nicht unbedingt bekannt. Also zumindest keine heimischen Fledermäuse, die Singvögel fressen. Das ist bis jetzt an mir vorbeigegangen.
Also es gibt eine Fledermausart, nämlich den Riesenabendsegler. Der frisst tatsächlich kleine Singvögel. Die wiegen etwa die Hälfte von ihm selber. Und wenn man sich das mal irgendwie vorstellt, dass man sich so ein Tier erlegt, was die Hälfte von einem selbst wiegt und man isst das dann in einem auf, das klingt schon sehr unwahrscheinlich. Aber bei den Fledermäusen ist es tatsächlich so.
Das ist ja eine Meldung wie aus einem Horrorfilm.
Ornithologen und Fledermauskundige haben das Ganze aufgrund von Indizien tatsächlich schon länger vermutet, aber dass es tatsächlich stimmt, also dass Fledermäuse kleine Vögel fressen, ist nun erstmals einem Team von der Universität Aarhus geglückt nachzuweisen. Die haben nämlich Riesenabendseglern so kleine Sender auf den Rücken gesetzt und ihr Jagdverhalten beobachtet und konnten dadurch nachvollziehen, dass diese Fledermäuse mithilfe ihrer Echolokation tatsächlich die Vögel nachts orten und dann auch angreifen.
Oh mein Gott, im Flug oder im Nest?
Im Flug. Also die Vögel, die versuchen ja eigentlich nachts zu ziehen, um Hitze und vor allem auch bei Helligkeit jagenden Fressfeinden zu entgehen. Aber damit gehen sie dann quasi den Fledermäusen ins Netz, die sich unbemerkt anschleichen können. Und die Vögel versuchen zwar, das kann man aus den Daten von den Sendern herauslesen, sich durch Sturzflüge oder schnelle Flugmanöver zu retten, aber meistens schaffen es die Fledermäuse dann trotzdem, sie zu greifen und sie dann tot zu beißen und die Flügel abzureißen.
Oh mein Gott, und dann fressen sie den Rest des Vogels auf?
Der Rest des Vogels wird gefressen, direkt in der Luft. Dadurch, dass die Flügel ja abgerissen werden, wird das Gewicht der Vögel entsprechend reduziert und die Fledermäuse können die Vögel relativ bequem halten.
Gott, das ist ja wirklich eine schreckliche Meldung. So was Furchtbares habe ich ja selten gehört.
Ja, es wird noch furchtbarer, wenn man sich die Details ein bisschen durchliest aus der Meldung von den Forschern. Denn in einem Fall hat das Mikrofon wohl über 20 Alarmrufe eines Rotkehlchens aufgenommen, bevor dann über 20 Minuten lang Kaugeräusche zu hören waren.
Oh Gott, das ist meine Meldung wie aus einem Horrorfilm. Stell dir das mal vor, du bist irgendwo nachts unterwegs und dich greift einfach eine riesige Fledermaus an.
Das will ich mir gar nicht vorstellen. Es ist
einfach schrecklich. Das ist auch so eine Meldung, die wollte man eigentlich gar nicht kriegen, so spannend und interessant sie ist. Aber es gibt Dinge, die wollte man eigentlich nicht wissen.
Nee, eigentlich nicht. Vor allem, eigentlich habe ich Fledermäuse immer für ganz niedlich gehalten, aber jetzt sehe ich die in einem ganz anderen Licht. Das ist
oh mein Gott. Ja, das ist ja auch, also ich meine, ein Rotkehlchen ist ja im Vergleich zu einer Fledermaus jetzt auch nicht signifikant kleiner. Das ist ja, da hat man ja das Gefühl, das wäre ja, als wenn wir eine halbe Kuh fressen.
Ja, genau.
Ich weiß jetzt nicht, was die Angst vor Fledermäusen auf Fachchinesisch in Anführungsstrichen heißt, aber weißt du, was Neophobie ist?
Die Angst vor Neuem?
Ja, tatsächlich, gut geraten, Fabian. Oder gut kombiniert wahrscheinlich eher. Genau, die Neophobie ist die Angst vor Neuem oder Unbekanntem. Und je nachdem, wie Vogelarten ihr Leben bestreiten, desto ausgeprägter ist Neophobie bei ihnen. Das hat ein Forscherteam der Veterinärmedizinischen Universität Wien herausgefunden. Die haben sich nämlich angeguckt, inwieweit Vögel auf Neues reagieren. Betritt zum Beispiel ein Mensch einen Garten, in dem sich ein Futterhaus befindet, dann nehmen die Vögel entweder Reißaus, sie betrachten den Menschen neugierig oder sie reagieren wenig bis gar nicht auf ihn. Und die Forscher konnten jetzt herausfinden, dass das ganz stark damit zusammenhängt, wie Vögel ihre Nahrung finden. Nämlich Nahrungsgeneralisten wie beispielsweise Meisen und Spatzen, die ein relativ großes und breites Nahrungsspektrum haben und darauf angewiesen sind, immer mal wieder neue Nahrungsquellen zu erschließen, die sind auch relativ neugierig. Bei denen ist die sogenannte Neophobie nicht besonders stark ausgeprägt. Macht ja auch keinen Sinn, wenn du immer mal was Neues ausprobieren musst, um dein tägliches Futter zu finden, also da nicht wählerisch sein darfst, gleichzeitig aber Angst davor hast, etwas Neues auszuprobieren oder dich neuen Nahrungsquellen zu nähern, dann hast du natürlich schlechte Karten. andere Vögel wie Flamingos oder Kraniche etwa, die ein viel engeres Nahrungsspektrum haben, die kommen nicht so gut mit neuen Dingen klar. Die leben lieber in ihrer kleinen, feinen, vordefinierten Welt und nehmen ganz schnell Reißaus, wenn etwas nicht so ist, wie es schon immer gewesen ist. Also die möchten es lieber, wenn sie sich nicht auf neue Dinge einstellen müssen, wenn sie keine Überraschungen erwartet, dann sind diese Vögel wesentlich glücklicher. Also die haben eine relativ stark ausgeprägte Neophobie. Entwickelt hat sich das Ganze, wie die allermeisten Dinge, natürlich evolutionär und hat gewisse Vorteile mit sich gebracht. Wenn man auf bestimmte Nahrungsquellen und bestimmte Lebensweisen angewiesen ist, dann muss man natürlich ganz besonders stark darauf achten, dass sich diese nicht zu stark verändern, weil man eben sonst nicht mehr ausreichend Nahrung oder Lebensraum findet. Wenn man als Generalist durch die Gegend hüpft und immer mal wieder neue Nahrungsquellen erschließen muss, dann sollte man nach Möglichkeit besonders neugierig sein und besonders aufgeschlossen Neuem gegenüber, damit man eben bessere Überlebenschancen hat. Jetzt haben wir zwar immer noch nicht geklärt und vielleicht weiß das einer von Ihnen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, was die Angst vor Fledermäusen bedeutet, aber ich habe jetzt auf jeden Fall welche, wohingegen ich noch nie große Angst vor neuen Nahrungsquellen hatte. Ich habe auch schon viel ausprobiert. Bist du eher nahrungsfreudig oder bist du da eher wählerisch? Probierst nicht so gern Neues aus?
Ach doch, ich probiere schon.
Also bist auch mehr der Spatz und nicht so...
Ja, also es kommt sehr darauf an, in welche Richtung das Essen geht, aber ich probiere schon gern neue Sachen aus.
Fantastisch. Wer ja auch eher zu den Nahrungsspezialisten gehört, sind die Geier. Ich glaube, du hast uns was zu den Geiern zu erzählen. Wenn ich richtig weiß.
Ja, also nicht direkt zu den Geiern, sondern mehr zu ihren Nestern. Es geht um Nester von Bartgeiern. Die werden teilweise über Jahrhunderte hinweg genutzt und so bilden sich da tatsächlich so echte Zeitkapseln. Denn in diesen Nestern sammelt sich einiges an, was Archäologen in Südspanien nun untersucht haben. Neben zahlreichen Tierknochen entdeckten sie Dutzende Artefakte, darunter eine fast 750 Jahre alte Sandale aus geflochtenem Gras. Also das zeigt mal diesen Zeitraum, den diese Nester genutzt werden.
Wow, das ist ja, also heute lernen wir ja wirklich viel Erstaunliches, Horrorfledermäuse und uralte Geiernester. Spannend.
Ja, das finde ich auch. Zugute kommt diesen Nestern das südspanische Klima, denn das wird dominiert von ausgeprägten trockenen Phasen und die Nester befinden sich zudem in geschützten Felsnischen, deswegen kommt da auch nicht viel dran und entsprechend
gut. Stopp, Fabian, jetzt habe ich eine Frage. Diese Sandale, die da reingekommen ist, wie ist sie da reingekommen? Ist sie etwa mit dem Fuß des Sandalenträgers in das Nest gelangt?
Ja, dann wären wir direkt ja bei der nächsten Horror-News. Tatsächlich glauben die Forscher aber, dass sich die Geier nicht an den Überresten von Menschen bedient haben, sondern lediglich die Gegenstände von Menschen genutzt haben, um ihre Nester abzudichten oder stabiler zu bauen. Aber es ist nicht davon auszugehen, dass die Geier jetzt zu Menschen hingegangen sind und sich den ganzen Fuß samt Sandale geholt haben.
Da bin ich aber beruhigt, weil noch eine Horrormeldung heute hätte ich nicht verkraftet.
Nee, das brauchen wir wahrlich nicht. Interessant ist vielleicht noch zu wissen, dass insgesamt über 50 von diesen Bartgeiernestern untersucht wurden. 12 davon wurden Schicht für Schicht auseinandergetragen und man hat insgesamt immerhin über 2500 Fundstücke sicherstellen können. Der Großteil davon sind natürlich Knochen, aber es waren unter anderem auch Lederstücke, Haare, Textilien und sogar ein ganzer Armbrustbolzen im Nest der Vögel. Also es ist schon verrückt, wie viel verschiedene Geschichte diese Nester miterlebt haben und natürlich auch die Vögel darin. Das ist...
Das ist ja völlig verrückt. Spannend. Also das sind ja tatsächlich richtig archäologische Fundstätten. Das hätte ich gar nicht gedacht. Also da bin ich wirklich verblüfft.
Ja, da hätte ich auch nicht mitgerechnet. Und ich meine, wir werden es nicht mehr miterleben, aber ich bin gespannt für die Forscher in ein paar Jahrzehnten oder Jahrhunderten, wenn die dann mal die Nester von heutigen Bartgeiern auseinanderpflücken, was die dann da vielleicht so finden.
Ich hoffe nicht, dass sich da ein Smartphone findet, aber in der heutigen Zeit wird es vermutlich das sein. Und viel Plastikmüll, traurigerweise.
Ja, vermutlich.
Die zwei Dinge, die unser Zeitalter vermutlich prägen. Wie aufmerksame Hörerinnen und Hörer ja wissen, liebe ich das Sozialverhalten und vor allen Dingen die kognitiven Fähigkeiten unserer Vögel. Und werde nicht müde, immer wieder neue Neuigkeiten und Forschungsergebnisse zu diesem Thema zu berichten. Und auch abschließend zu dieser Ausgabe Vögel News habe ich natürlich eine Neuigkeit zum Thema Verhalten und Verständnis von Vögeln. Forscherinnen und Forscher haben sich nämlich angeguckt, und zwar welche des Max-Planck-Instituts für biologische Intelligenz, die uns ja sehr häufig mit wirklich spannenden Forschungsergebnissen versorgen, haben sich angeguckt, wie Vögel lernen und wie sie Verhalten imitieren. Bei uns Menschen ist es ja so, dass Babys und Kleinkinder sich ganz intensiv das Verhalten und bestimmte Bewegungsabläufe und Handlungen von Erwachsenen und älteren Geschwistern intensiv angucken und sie dann nachahmen und nachmachen, um sie dann selber zu erlernen. Genau so funktioniert das übrigens auch mit der Sprache. Die Kinder brabbeln vor sich hin und imitieren dann bestimmte Laute und Rhythmen in der Sprache der Erwachsenen und der älteren Menschen um sie herum. Will man jetzt ein Verhalten erlernen, dann muss man natürlich auch irgendwie verstehen, warum diese Verhaltensweisen ausgeführt werden. Und so haben die Forscher an Blaukehlaras verschiedene Untersuchungen vorgenommen. Sie haben jetzt eine Gruppe von Blaukehlaras, denen haben sie verschiedene Tricks beigebracht. Das heißt, diese Aras haben verschiedene Handbewegungen gezeigt bekommen und mussten dann passend zu der Handbewegung einen kleinen Trick oder einen Bewegungsablauf aufführen und haben dann eine Belohnung bekommen. Wurde einer zweiten Gruppe von Aras das gleiche Kommando gegeben, nachdem sie beobachtet hatten, wie die Bezugsperson mit der ersten Gruppe Aras interagiert hatte, so fiel es den Papageien tatsächlich extrem leicht, die Befehle oder die Aufforderung mit den jeweiligen Bewegungsabläufen zu verknüpfen, sie korrekt auszuführen und sich dann eine Belohnung einzuheimsen. Bekamen die Papageien nämlich nur das Kommando, ohne dass sie vorher ihre Artgenossen beobachten konnten, hatten sie in den seltensten Fällen Erfolg, gleich auf Anhieb den richtigen Bewegungsablauf auszuführen. Und zwar auch nur dann, wenn beispielsweise eine Handbewegung wie die Drehung der Hand mit die Aufforderung zur Drehung des Papageien war, dann haben sie das in manchen Fällen tatsächlich noch verknüpfen können. Aber ein reines Kommando konnten sie sonst nicht mit einem Bewegungsablauf verknüpfen. Das ist ganz spannend, weil das natürlich eine gewisse Übertragungsleistung ist, sich eine Szenerie anzugucken, sie sich so gut einzuprägen und sie dann auf das eigene Verhalten anzuwenden. Das ist ganz spannend, weil damit mal wieder nachgewiesen werden konnte, dass Vögel in vielerlei Hinsicht uns gar nicht so unähnlich sind und das Lernverhalten und das Sozialverhalten auf ähnlichen Mustern basiert wie bei uns. Gut, eine wundervolle, lange, ausgedehnte Pause. Und diese lange, ausgedehnte Pause, die wir uns da jetzt gegönnt haben, läutet für heute auch das Ende dieser Folge ein. Ich hoffe, wir konnten Sie mit spannendem, interessanten und neuem unterhalten. Ihnen die Zeit beim Autofahren, Putzen, im Bett, auf dem Sofa oder wo auch immer Sie uns gerade anhören, verkürzen und versüßen vielleicht sogar auch mit der einen oder anderen Meldung. Ich hoffe, Sie finden heute Nacht in den Schlaf, haben keine Albträume von Horrorfledermäusen oder...
Schließen Sie die Fenster.
Genau, schließen Sie auf jeden Fall. Gut, wir sind glücklicherweise mitten im Spätherbst beziehungsweise frühem Winter. Da brauchen wir vor Fledermäusen nicht mehr so große Angst zu haben. Die befinden sich mittlerweile alle in ihrer Winterruhe. Es sei denn, es wird noch mal warm. Sollten noch ein paar warme, laue Tage folgen im Winter, dann sind wir vielleicht doch nicht mehr ganz sicher. Wir hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder mit dabei sind. Hören Sie auch gerne in eine unserer älteren Folgen rein. Freuen Sie sich auf das nächste Jahr. Wir haben viele tolle, neue, spannende Themen für Sie geplant, sowohl in Schrift als auch natürlich hier in unserem Podcast. Und ich hoffe, dass wir Sie ganz bald wieder begrüßen dürfen. Auf Wiederhören.
Tschüss.
Das waren die Vögel-News. Weitere Informationen zu den angesprochenen Themen und darüber hinaus finden Sie in unserem Printmagazin, bestellbar unter www.vögel-magazin.de. Wir haben tolle Kennenlernangebote wie ein kostenloses Probeheft oder ein Testabonnement. Schauen Sie gerne mal vorbei, es lohnt sich. Was sich für Sie hoffentlich auch gelohnt hat, ist dieser Podcast hier. Wir würden uns über eine positive Rückmeldung dazu freuen. Das hilft uns und steigert dazu noch die Reichweite. Vielen Dank. Wir bedanken uns herzlich für Ihre Zeit und hoffen, dass Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Bis dahin!